Mörcher Mall.
Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Zum letzten Mal sind wir beide darauf einen Düscher da, sagt die Werbung, glaube ich. Moment.
Achtung, man höre.
Ja. Einmal. Plopp. Ich muss noch ein zweites Mal mir fast hier die Hand brechen.
Nochmal. Wer jetzt weiterhört, wird es bereuen.
Ja, so. Was so spaßig anklingt, es ist ernst. Wir haben Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, und wir machen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Geschenk, dass wir den Podcast einstellen. Dafür gibt es Gründe, und ich sage aber erstmal Prost, Michael.
Zum Wohl, Matthias. Bevor der letzte Hörer uns verlässt, hören wir auf.
Du machst den Podcast immer so schlecht, aber naja, es gibt Gründe, wie gesagt. Ich verabschiede mich von diesem Verlagshaus.
Ja, genau, in die passive Phase der Altersteilzeit, der eigentlich schönste Status im Erwerbsleben, den man erreichen kann. Kollege Obert kassiert beinahe die volle Kohle für nichts tun. Und
ja, woher weißt du das so genau, dass ich fast die volle Kohle bekomme? Schaust du dir immer meine Lohnzettel an oder was? Jetzt kommen die Geheimnisse raus.
Ja, genau. Ich bin ja der sozusagen für Personal mitverantwortlich ist in dieser Redaktion und staune über das Salär generell, was der Online-Chef bei uns so mitnahm. Und insofern wird es ein goldener Handschlag in den Ruhestand werden, der ja erst in 3 Jahren?
Genau, die sogenannte passive Phase der Altersteilzeit. Aber ich habe ja 3 Jahre lang auf die Hälfte meines Gehaltes verzichtet, plus einen Aufschlag, den der Verlag dankenswerterweise
mitgebracht. Glauben Sie diesem Kollegen nichts.
Wobei unser Podcast natürlich extrem glaubwürdig war, dank der vielen, vielen Gesprächspartner, die wir in den letzten, ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, wie sich das gehört für einen Journalisten. Manche gehen ja völlig unvorbereitet in den Podcast, habe ich gehört.
Also ich nicht, ich habe Originalzitate heute dabei.
Ach, fang du an. Okay, also wir haben 2018 im Januar gestartet, habe ich mir notiert. Vor der Pandemie, genau. Aber wir haben am Anfang ja immer nur erstmal zu zweit gesprochen. Wir müssen ganz anders anfangen. Also wir prosten uns dazu und jetzt muss ich erstmal sagen, ich habe ein bisschen Bier mitgebracht, auch völlig überraschend, weil es ist, also weiß vielleicht der ein oder andere, dass ich Bier überhaupt nicht ausstehen kann. Und nein, natürlich genau das Gegenteil, und habe aus Bad Windsheim von der dortigen noch einzigen existierenden Brauerei, die Brauerei Döbler, Brauhaus Döbler, ein Windsheimer Reichsstadtbier mitgebracht.
Naturtrüb.
Es ist naturtrüb, also ein ungespundetes sozusagen, wenn man in Oberfranken sagen würde. Und habe aber gleichzeitig mitgebracht ein Schanzenbräu-Helles, weil ich mir gedacht habe, dem Nürnberger, dem biete ich natürlich auch ein Nürnberger Bier an und das Windsheimer Bier. Und er hat sich für das Windsheimer Bier entschieden. Und vielleicht trinken wir auch zwei, schauen wir mal, aber zumindest fangen wir jetzt mal mit dem Reichsstadtbier an.
Die Entscheidung war einfach, weil das, was hier steht, ist das gute Schanzenbräu, das ich auch gern trinke, aber dieses Bier hier, das Reichsstadtbier Naturtrüb, kenne ich schlicht nicht und als Journalist bin ich neugierig und greife nach dem Unbekannten.
Sehr schön, darauf stoßen wir sofort nochmal an.
Ich bereue diese Liebe nicht.
Nein, also lässt sich durchaus gut trinken. Also ich kenne es ja und bin es ja auch gewöhnt, sozusagen als Heimatbier. Immer wieder gern genommen.
Mit diesem Bier wurde Matthias Obert groß in der Muttermilch aufgesogen.
Ganz so schlimm war es nicht, aber man kennt es natürlich wirklich aus seiner Jugend schon. Aber das wäre eine ganz andere Geschichte und die wäre auch ziemlich lang, aber die erzählen wir jetzt nicht. Also ich erzähle sie nicht, sondern ich gehe zurück ins Jahr 2018, wo wir begonnen haben mit dem Podcast. Und
wir waren Pioniere im Medienhaus.
Genau, wir waren gezwungenermaßen, also ich war ein Stück weit gezwungenermaßen Pionier wegen dir, weil du warst damals, so erinnere ich mich zumindest, jetzt bin ich gespannt, ob irgendwo auch
zwei alte weißhaarige Männer tauschen Erinnerungen aus.
Und ob die noch irgendwas mit der Realität zu tun haben oder ob es einfach freie Erfindungen sind. Also ich erinnere mich, dass wir damals irgendwann mal im Frühjahr oder im Sommer auf einer Tagung waren und Podcast ist gerade so richtig hochgeschwappt. Andere Medienhäuser haben begonnen damit, an anderen Stellen war es schon ja einfach Thema, dass das jetzt kommt und was ist. Und du kamst zurück und hast gesagt, wir müssen hier, es muss einen Podcast in dem Haus geben.
Und da habe ich mich an den Online-Chef gewandt, der ja dafür zuständig ist.
Genau, und der hat nicht recht gezogen und hat da immer ein bisschen gezickt. Und außerdem gab es auch niemanden im Haus, der jetzt so Hurra geschrien hätte, komischerweise. Und am Ende des Tages, das weiß ich noch was, im November, dann hast du gesagt, okay, dann müssen wir zwei das machen. Und genau. Damit war ich auf einmal mit im Boot. Und unsere ersten Fotos, Selfies vor deiner wunderbaren Bücherwand in deinem Büro damals Man kann es im Internet noch sehen. Also ich glaube, wir haben schon sehr dilettierend begonnen, würde ich mal sagen. Aber wir hatten ein kleines Podcast-Studio, weil damals ist ja auch Video bei uns produziert worden. Also Technik war zumindest vorhanden, klein, aber fein.
Klein, aber fein, und im Sommer stets jenseits der 30-Grad-Grenze, zumindest gefühlt, da war es sehr heiß. Im sechsten Stock des Medienhauses am Marienplatz 9 gibt es heute nicht mehr dieses Podcast-Studio. Wir sind jetzt in einem großen, nicht wirklich schönen, aber immerhin großen Raum, in dem es nicht ganz so heiß ist.
Absolut, genau. Also es hat sich entwickelt. Auch unser Podcast hat sich entwickelt. Wir haben ja am Anfang immer so ein bisschen so, ja, diese Lokalpolitik, und haben uns gegenseitig erzählt, was wir jetzt davon halten oder was da gerade passiert. Und dann ist das immer ein bisschen, Themenkreis ist immer ein bisschen weiter geworden. Und irgendwann haben wir, glaube ich, weiß nicht, warum, wann sind wir auf die Idee gekommen, überhaupt uns Gäste einzuladen? Warum haben wir uns nicht mehr selbst genügt?
Ich glaube, dass das eine total weise Erkenntnis war, weil wir ja uns immer dasselbe erzählt haben, natürlich stets an neuen Themen hochgezogen, aber es war dann doch redundant, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, aber ich verdränge diese Frühzeit des Podcastens, und wir haben dann gesagt, wir sind so gut und so eloquent, dass wir einen dritten oder eine dritte vertragen, und so begann es, dass wir, das kann man glaube ich so sagen rückblickend, die politische Prominenz mindestens dieser Region hier beim Podcasten sitzen hatten. Und etliche davon, das fand ich immer sehr lustig, die waren teilweise das erste Mal in einem Podcast-Studio und haben sich auch entsprechend verhalten, soll ich das mal sagen.
Das stimmt, ja, ja. Aber es war wirklich interessant zumindest auch zu sehen oder auch in den Gesprächen oder bei den Anfragen, es ging immer relativ flott. Also es war für die Politiker zunächst mal so ein bisschen Neuland. Witzig fand ich immer, dass die meisten am Anfang immer nach einem Fragenkatalog gefragt haben. Genau. Ich weiß nicht, wieso bei deinen Interviewanfragen, ich glaube, da fragt keiner mehr danach.
Da fragt Fragen keiner, weil es eh keinen gibt.
Aber das war wirklich so, ja, um was geht's denn da und auf was muss ich vorbereitet sein? Wie genau wollt ihr das dann da wissen? Und also es war so eine Art Befürchtung da, dass wir da sitzen mit unseren Notizen, unseren tiefen Recherchen und den Menschen dann wirklich so richtig in die Pfanne hauen.
Aber die Angst konnten wir allen nehmen, weil wir ja stets unvorbereitet waren. Und es hat sich relativ rasch rumgesprochen, glaube ich, in einschlägigen Kreisen. Hallo. Und alle kamen. Manche, und das fand ich dann auch amüsant, Podcast ist ja ein eher intimes Format. Der ein oder andere hat jemand mitgebracht, Pressesprecher, was auch immer, die dann relativ arbeitslos dabei saßen, weil ja wir, da muss man auch sagen, das darf man uns zugutehalten. Wir haben nicht mit uns verhandeln lassen, diesen Podcast irgendwie hinterher zu verändern.
Also. Genau, genau. Aber dass wir unvorbereitet waren, also das sind die tiefsten Geheimnisse, die jetzt echt alle auf den Tisch kommen. Also ich hätte natürlich behauptet, wir waren immer super gut
vorbereitet. Die letzte Frage war wohl vorbereitet.
Die letzte Frage war wohl vorbereitet, das ist allerdings wahr. Ja, ich entsinne mich auch so Menschen, die wirklich so im Eck immer saßen und sehr kritisch beäugt haben, was wir jetzt mit ihrem Chef sozusagen machen. Aber wir hatten ja auch extrem souveräne Podcaster höheren Alters, und ich weiß es nicht, ob es beim Joachim Herrmann, aber ich weiß, es war glaube ich sein erster Podcast, ja, hat er gesagt, wo er gekommen ist.
Der hat es gut gemacht, also der saß, es war da glaube ich unser einziger Podcast-Gast, der mit Anzug und Krawatte hier saß. Er ist ja immer, achtet sehr auf die Kleiderordnung, der gute Innenminister, und hat aber souverän mit uns gepodcastet.
Absolut. Und also es war spannend, und also das ist schon ein Mensch, wo du merkst, erstens mal Profi natürlich, über Jahrzehnte im Politikgeschäft.
Ich glaube, was ihn wirklich verwirrt hat, war, dass es nicht 1,30 oder 2,30 hieß, sondern 45 Minuten, weil die genau. Sind ja sonst gewohnt in sehr knapper Zeit für Audio Angebote, Radiosender und so weiter auf den Punkt zu sprechen, und bei uns konnte er einfach mal weiterreden.
Genau, und ich denke, insgesamt ist ja das der Vorteil dieses von Podcasten insgesamt, aber auch natürlich von unserem Podcast, dass die Leute einfach mal Gelegenheit bekamen, und wir haben sie ihnen auch gelassen, muss man sagen. Also so Zwischengrätschen waren nicht unsere Stärke. Kernkompetenz oder unsere Disziplin, wo wir uns auszeichnen wollten, sondern wir haben den Leuten schon den Raum gegeben, sich auszutoben oder mal einfach ein bisschen länger über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Du hast vorhin, was hast du jetzt vorhin angesprochen? Ich bin inzwischen
zu. Ich habe gesagt, dass ich mich vorbereitet habe.
Ach du warst
das. Ich zitiere jetzt mal einen unserer Stammgäste.
Ja. Ah, okay.
Wer, glaube ich, ziemlich oft da war, mindestens dreimal, vielleicht viermal. Das war der jetzige, wir haben auch Talente frühzeitig erkannt, der jetzige Vize-Generalsekretär der bayerischen SPD, Nasser Ahmed, der bei uns ein paar Mal eben da war, und den habe ich um eine Einschätzung gebeten, und er schrieb, horch einmal, war Matthias Obert ist gerade gegenüber und wird nicht fassen, was ich ihm vorlese. Heuer mal war die perfekte Mischung zwischen politischem Tiefgang und lockerem Austausch über Stadtthemen. Die Fragen waren nie investigativ unverschämt, aber einfach habt ihr es uns auch nie gemacht. Obert und Husarek waren starke, aber faire Sparringspartner. Gerne habe ich hier über meine Ziele als frisch gewählter Stadtrat, als gewählter Parteichef und zuletzt als frisch ernannter Vizegeneral berichtet. Meine Prognosen zu Wahlausgängen waren nicht immer zutreffend. Stolz bin ich aber, dass ich als einziger im Programm Olaf Scholz als Kanzler vorhersagte. Heucher mal, you will be missed.
Wenn man im Podcast sehen könnte, wie sich die Gesichtsfarbe verändert. Ich bin ein bisschen rot geworden und das ist wirklich sehr, sehr schön, sowas mit auf den Weg zu bekommen. Genau. Hat auch mit ihm immer Freude gemacht, muss man sagen. Und wir haben ja auch mit ihm gerade so städtepolitische Themen, wie jetzt damals, also es ging immer um Radwege auch, es ging um 9 Euro, 49 Euro Ticket. Er war aber auch immer ganz schön ausweichend, ne? Also so richtig festnageln konnte man ihn ja eher selten.
Stets ein Politiker aus Fleisch und Blut, der genau weiß, was er nicht sagen darf, nämlich nichts Konkretes. Aber gut, das ist, glaube ich, die Attitüde, das hatten wir ja sehr oft hier im Podcast, dass man mit Politikern nie so richtig auf den Punkt kam, weil die alle immer elegant wussten, auszuweichen. Einmal kamen wir auf den Punkt, ich sage das ungern, aber es war einer der erfolgreichsten Podcasts, vielleicht weil du nicht dabei warst, mit dem Nürnberger Tiergartenchef Doug Ehnke. Da hat er hier offenbart, das war auch ein hoher Neuigkeitswert, dass der Löwe Subali damals noch lebhaft kurz vor dem Tod stünde, weil er einfach nicht zeugungsfähig ist.
Der Lendenlahme.
Genau, der Lendenlahme Subali. Und das war ein Podcast, der lustigerweise dann für unsere Verhältnisse tatsächlich viral ging und geteilt wurde in ganz Deutschland. Und solche Erlebnisse hatten wir jetzt, sagen wir, eher selten. Das lag einfach am Thema, nicht nur daran, dass Matthias Obert nicht konnte.
Das musste nochmal erwähnt werden, dass ich da nicht dabei war. Du hast mich da geschickt außen vor gelassen und dann dir ein Thema ausgesucht. Sollte der Subali nicht auch verfüttert werden? Das war doch das Thema, ne?
Genau. Das war dann da bin ich natürlich klug und spontan, wie ich bin, im Gespräch draufgekommen, wie das denn wäre, wenn Subali wie einst die Giraffe im Kopenhager Zoo, wem auch immer zum Fraß vorgeworfen wird, den Tigern vielleicht im Nachbargehege. Und insofern hatte das ein.
Und ein zweiter Effekt war ja auch, dass der Tiergartendirektor Doug Ehnke fortan quer durch die Republik durchgereicht wurde, weil also von der Taz bis Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche natürlich alle wollten mit ihm sprechen und das Thema Verfüttern von Tiergartentieren, die geschlachtet werden im Tiergarten, weil zu viele, weil krank, was auch immer, war auf einmal in Deutschland ein Riesenthema. Also genau. Das hat die Welt. Dank Horcher mal. Dank Michael Husarek, der natürlich jetzt auch dieses Jahr, vielleicht ist das die späte Ehre, die dir noch zuteil wurde, dass du jetzt auf der Shortlist der Chefredakteure des Jahres gelandet
bist. Man hat sich meiner besonnen.
Genau, ne? Also das sozusagen, es dauert ja hier manches ein bisschen länger, also auch bei anderen.
Vielleicht war das fürs Lebenswerk schon die Auszeichnung.
Genau, aber es war wirklich tatsächlich die mit Abstand erfolgreichste Serie oder die Folge aus unserer Serie. Aber wir haben wir waren ja auch auswärts unterwegs. Ich entsinne mich an den Campingplatz in Langlau, ne?
Langlau. Ich höre heute noch die Vögel zwitschern im Hintergrund der Podcastaufnahme an einem Campingtisch. Ich bin da einmal im Jahr zelten mit einer Teilmenge meiner zahllosen Jungs und Matthias Obert kam und wir haben uns dann zur Überraschung einiger Campinggäste, ich war hinterher Gesprächsthema, aber der ein oder andere hat es dann doch gesehen, was da über die Bühne ging, ins Eck verzogen, hinters kleine Zelt und haben dort gepodcastet. Das war sehr, sehr schön.
Genau. War natürlich ein sehr geräuschintensiver Podcast, aber wir haben experimentiert. Wir haben ja auch technisch nicht immer alles so super hinbekommen. Und das war einer von denen, aber der hat natürlich von der Atmosphäre auch ein bisschen gelebt. Und wir haben halt einfach mal gedacht, gut, wenn Menschen schon im Urlaub sind, wir können es unseren Zuhörern nicht zumuten, so lange ohne uns zu sein. Ja, genau. Und dann musste man das dann vor Ort machen. Aber es gab natürlich damals auch ein Riesenthema, Center Parks. Wir haben ja auch, glaube ich, dreimal mit dem Tourismuschef dann einen Podcast gemacht, also begonnen von der Euphorie hin bis zu seinem nicht zu überhörenden Frust, der nach diesem Bürgerentscheid bei ihm schon zum Ausdruck kam. Also wir waren an den Themen auch durchaus mal länger dran.
Nachhaltig dran und weil du Pannen angesprochen hast, da fällt mir sofort komisch Yvonne Coulin ein, die Chefin der Tourismus.
Ein Podcast, den ich alleine gemacht habe, glaube ich.
Haha. Matthias war alleine zugange, was ist passiert? Sie können sich's denken. Aber ich lese jetzt erstmal, auch Frau Coulin habe ich um ein Zitat gebeten im Vorfeld dieser letzten Sendung. Ich zitiere: Ich war immer gern zu Gast bei Heuchermal, schreibt sie. Die beiden Moderatoren Matthias Obert und Michael Husarek haben es wirklich verstanden, eine Gesprächsatmosphäre entstehen zu lassen, in der man dann gut gelaunt und sehr entspannt ins Plaudern kam. Hat riesig Spaß gemacht mit den beiden. Unvergessen die technische Panne, die einmal bei einem Podcast passiert ist. Aber darüber könnt ihr beide ja live berichten. Danke für die schöne Zeit und die wirklich launigen Gespräche, die ich sehr genossen habe. Und Matthias, dir alles Gute. Jetzt aber zur technischen Panne. Was ist dir passiert, Matthias?
Ja, ich weiß gar nicht, ob mir etwas, ich könnte natürlich jetzt sagen, ich trage natürlich überhaupt keine Schuld. Jedenfalls war nach dieser Aufnahme, die wir ja immer wie jetzt auch, ich werfe gerade wieder einen Blick hinüber auf den Bildschirm, natürlich beobachten, dass der Ausschlag da ist, dass das alles läuft. Das war, hat alles funktioniert, bloß beim Drücken auf den Knopf zum Wegspeichern ist nichts passiert. Und das ganze Ding war komplett weg. Und ich sage jetzt mal, trotz meiner gewissen Lebenserfahrung, ich hatte wirklich einen totalen Schweißausbruch. Mir ist Angst und Bange geworden. Ich habe alle technischen Koryphäen dieses Hauses zusammengetrommelt und gesagt, wir müssen das retten. Das muss irgendwo sein. Das kann überhaupt nicht sein. Es war nicht da. Und dann eben der hochnotpeinliche Anruf, weil es war gar nicht so einfach, mit der Frau Coulin einen Termin zu finden.
Wir haben den auch mit ihr.
Genau, und wir haben dann ja den Termin deshalb auch dann alleine, habe ich alleine gemacht, weil es einfach nicht zusammen, es ging irgendwie nicht zusammen. Ich habe gesagt, das muss aber jetzt irgendwann mal sein, der Termin, weil uns das auch wichtig erschien. Und dann diese hochnotpeinliche Panne. Und ihr ist hoch anzurechnen, dass sie gesagt hat, ist okay, und hat sich dann für den nächsten Tag sofort nochmal eine Dreiviertelstunde freigeschaufelt, ist wieder hierher getappelt ins Verlagsgebäude und wir haben das wiederholt und sozusagen trotzdem wieder über ganz andere Themen gesprochen.
Das wäre eben das Spannende, wenn man diesen nie zu hörenden Podcast tatsächlich noch hervorziehen könnte und mit dem Vergleich, der wirklich entstanden ist, wahrscheinlich zwei völlig verschiedene Werke, die wenig genau miteinander gemein hatten.
Ja, aber wie gesagt, es ging dann doch am Ende sozusagen noch gut aus. Ich denke, sie konnte am Schluss auch drüber lachen. Für mich war es echt hochnotpeinlich, aber gehört dem Job dazu. Wahrscheinlich ist die auch schon irgendwann mal, in deiner Karriere ist dir mal eine Zeitungsseite weggerauscht oder irgendwas?
Nee,
oder?
Zeitungsseite tatsächlich nie, aber mindestens so peinlich ein Interview, das telefonisch geführt wurde, wo dann das Sprachmemo des iPhones daneben lang. Ich hätte bis zu diesem Zeitpunkt gesagt, 100%ig idiotensicher. Da war es dann einmal nicht so und das Interview war schlichtweg. Ich habe ehrlich gesagt verdrängt oder aus Altersgründen vergessen, wer der Betroffene war, aber das ist dann aus naheliegenden Gründen nie erschienen, dieses Werk.
Tja, Pannen gehören ein bisschen dazu, aber im Normalfall hat es ja bei uns eigentlich auch ganz gut funktioniert. Sonst noch jemand, der dir in Erinnerung geblieben ist? Ich versuche gerade mal auch ein bisschen.
Unbedingt. Ich habe auch wieder alleine und
sag mal, du willst jetzt hier wirklich so allen Ernstes ein bisschen so tun, als wärst du hier der
große Zampano gewesen. Ich wurde oft im Stich gelassen und musste dann die Dinge wuppen. Da war Hubert Aiwanger, den wir auch mal gemeinsam hatten, das war sehr unterhaltsam, mein Gesprächspartner und er saß im Auto im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und war dort unterwegs zu einer Veranstaltung. Ich hatte ihn am Telefon, er sprach, ich hatte meine Kopfhörer auf und er war permanent von einem Funkloch zum anderen unterwegs, war sehr lustig, weil in gewisser Hinsicht er auch zuständig ist für die Funklöcher, zumindest habe ich ihm das dann mal gefragt, aber es war ja so, dass er meine Fragen nie verstand, aber trotzdem permanent Antworten gab, die ich wiederum nicht verstanden habe und am Ende kam dann irgendwas raus, was den Anschein erweckt hat, als ob zwei Menschen miteinander gesprochen hätten, was wir tatsächlich nie taten. Also zumindest habe ich ihn nicht verstanden, weiß nicht, wie es bei ihm war. Und das blieb mir in Erinnerung unter dem Stichwort technische Pannen. Aber ansonsten,
aber er ist trotzdem geschnitten worden.
Er ist geschnitten worden und ist erschienen und Wahnsinn. Es hat funktioniert. Also insofern sehr schön.
Also man muss auch gar nicht den anderen verstehen, sondern
das war so eine, also vielleicht ist das ja, wie soll man sagen, ein Entwurf für die Zukunft. Wir reden ja immer über Dinge, die sich künftig ereignen. Womöglich müssen wir Journalisten mit Politikern gar nicht mehr reden, sondern wir stellen Fragen, die reden und das Ganze nennt man dann im Jahr 2030 Interview.
Mag sein, aber ich meine, das ist ja der Grund, warum ich auch für die KI mache, das sowieso in Zukunft alles.
Ja, genau.
Also ich verstehe auch gar nicht, warum du noch so optimistisch einfach in diesem Zeitungshaus da mit voller Kraft und alles, euch braucht es doch alle nicht mehr. Also mich sowieso nicht mehr, aber euch braucht es auch
nicht mehr. Ja, ein paar braucht schon noch, aber natürlich sind manche ersetzbar und deswegen wird der Podcast auch weitergehen, indem ab nächster Woche hier eine KI sitzt, die, keiner wird es merken, den Part von Matthias Obert genau. Interpretiert. Wir haben das sprachlich längst memoriert, Matthias, du weißt davon nichts, aber wir machen einfach weiter.
Das habe ich mir, ich habe es mir fast gedacht, ich habe immer bei mir überlegt, meinen fränkischen Dialekt, das wird vielleicht nicht ganz so einfach sein, aber ich habe mich inzwischen ja auch eines Besseren belehren lassen müssen beim Lesen von Artikeln. Also Dialekt ist für die KI nicht das Problem. Ich stelle scheinbar auch nicht die allerhöchsten Herausforderungen an die KI in meinem Sprachwortschatz und mit dem, was ich am Schluss zusammenbrabbel, also alles gut.
Bier und Club hat die KI gelernt und ansonsten muss sie eigentlich nichts wissen, weil ja die klugen Fragen in dem Podcast von mir kamen.
Ja, genau.
Du hast anmoderiert.
Hallo ja, Michael,
dann, hat die KI noch lernen müssen.
Genau, das war, ja gut, aber das kannst du ja sozusagen einfach weitermachen. Okay, genau. Ich durfte immer die erste Frage stellen. Und dann, dann kam dieser Chefredakteur in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit, Arroganz und Allwissendheit und hat dann eine Frage nach der anderen rausgebracht.
Matthias war oft draußen, wissen unsere Zuhörer ja gar nicht. Also ging nach der ersten Frage, weil er andere Termine hatte und kam dann nach einer Dreiviertelstunde wieder, um nach dem Club zu fragen.
Also so schlimm war es natürlich überhaupt nicht. Aber das ist aber ganz witzig, weil wir uns eigentlich tatsächlich nie abgesprochen, also das hat sich eingespielt. Wir haben nie vorher drüber gesprochen gehabt. Wie machen wir das? Also dieses Hallo Michael hat sich irgendwann mal
eingebürgert.
Dann, dass ich die erste Frage stelle. Dann war klar, du kommst erstmal dran. Ja, dann musste ich schon immer mal gucken. Ja.
Dass du wieder reinkamst.
Genau, weil du neigst schon ein bisschen da.
Aber du hast auch immer, hat es mir leicht gemacht, einfach weiterzulabern, weil du ja immer der tatsächlich bemitleidenswerte war. Dafür ein Dankeschön. Du hast ja fast ausnahmslos alle Texte geschrieben zu dem Podcast. Und
musstest ja, ich muss dann, man das alles nochmal anhören.
Währenddessen auch immer ein bisschen mitschreiben, nochmal anhören. Und insofern hatte ich ein leichtes Leben mit meiner meinem permanenten Drang, Fragen zu stellen.
Nein, das war wirklich, ich glaube, es war wirklich ein gutes Miteinander, ist, denke ich, auch bei denen, wie von denen du behauptest, du kennst alle einzelnen Hörer ja, also die 4 oder 5, die uns zuhören, ist es ja auch wahrgenommen worden.
Unbedingt.
Wir hatten auch, war ja immer meine These, die Leute hören sich das Ding doch nicht bis zum Schluss an. Und wir haben irgendwann mal vergessen, glaube ich, die Clubfrage zu stellen. Genau. Und daraufhin gab es zwei E-Mails, glaube ich.
Empörte Leserzuschriften.
Der belegt, dass also diese Schlussfrage durchaus für den einen oder anderen eine größere Rolle gespielt
hat. Die war mir ja oft peinlich. Du hast sie konsequent jedem gestellt, auch bei Menschen, wo man tatsächlich vorher schon wusste, die arme Frau, der arme Mann, garantiert noch nie im Leben irgendwie mehr als, dass es einen Ball gibt, gewusst und schon bei der Eckfahne überfordert mit dem Fußballregelwerk. Die armen Menschen mussten sich dann alle zum Club äußern und haben das eigentlich ganz elegant hingekriegt.
Das war eigentlich schon das Überraschende, dass Menschen, die wirklich von Fußball keinerlei Ahnung haben, dann irgendwie einen Weg gefunden haben, sich rauszureden, also nicht rauszureden, das durchaus amüsant oder zumindest glaubwürdig so darzustellen, als hätten sie sich mit dem Thema beschäftigt.
Ja, genau.
Und die wussten ja nichts davon. Also aufs Ende zu, umso länger es den Podcast gab, gab es auch immer mehr Menschen, die sich scheinbar den auch mal vorher angehört haben.
Genau. Das hat uns ja, fand ich, in gewisser Hinsicht geehrt, dass es dann sogar mal Nachfragen gab. Und der Podcast ist ja ganz interessant. Und könnte ich da mal, war oft, muss man da Fairness halber sagen, in Wahlkampfzeiten so, aber am Ende unserer Karriere, leider endet die ja jetzt, waren wir so ein bisschen bekannt als Podcaster hier in der Region und hatten mindestens eine kleine Community, die uns gehört hat. Und ich glaube tatsächlich, dass uns viele Multiplikatoren, sagt man da, gehört haben, weil die haben es immer wieder mal erzählt, ja, das weiß ich doch, da war doch der da und da haben sie dies und jenes gemacht. Und die waren dann teilweise ganz froh, auch mal hier sein zu dürfen. Also wir haben so eine minimale regionale Bekanntheit haben wir gehabt.
Und schön ist, wenn du davon sprichst, dass es wahrscheinlich eher so ein elitäres Multiplikatorenpublikum war. Das ist nämlich meine Schwiegermutter mit dabei.
Ah, ja,
nicht als Podcast-Hörerin, aber die
liest herzliche jeden. Grüße an das Bildungsbürgertum in Bad Windsheim.
Wird sie sich jetzt anhören müssen, in Unterzent, so viel Zeit muss sein. Also im schönen
die Zentrum. Die Heimat von UN-Hochkommissar oder so ähnlich?
Oh, Christian Schmidt-Obernzenn.
Genau.
Knapp daneben. Aber es ist ein Ortsteil von Obernzenn. Und Christian Schmidt war ja mit mir, also nicht in der gleichen Klasse, aber kurz so 2 Jahre, glaube ich, über mir oder 3 Jahre über mir im Gymnasium. War er natürlich Schülersprecher und dann natürlich sofort Schülerunion. Also die Karriere war damals schon vorgezeichnet.
Hoher Repräsentant genau, in Bosnien-Herzegowina. Genau, ja. So ist er, glaube ich, offiziell.
Hat man nicht im Podcast, ne?
Den hat man nicht. Das wäre der Podcast, den wir am 31.12. noch nachschieben.
Ja. Aber ich sage noch zwei Sätze schnell zu meiner Schwiegermutter, weil die liest die Artikel immer und sagt, sie findet dieses Podcast, findet sie eben toll. Also sie hört ihn nicht, aber sie findet Podcast total
die
super.
Die Podcast-Leserin.
Genau. Und die zweite ist unser Patenkind, die in Nürnberg arbeitet. Also das ist für mich so die Spanne zwischen jung und alt sozusagen. Die hört denn wirklich so auf ihrem Arbeitsweg. Und da war ich weiß nicht, ob sie es heute noch macht, aber die hat mir das irgendwann mal vor 1,5 Jahren oder so erzählt, hat gesagt, ich höre das immer, wenn ich auf die Arbeit fahre. Und ich habe gesagt, weißt du interessierst dich doch für sowas überhaupt nicht. Nö, ich finde das ganz amüsant. Und also das hat mich überrascht sozusagen im engeren Kreis, dass die nicht aus familiären Gründen, sondern weil es interessiert und weil sie das spannend fand. Das
haben wir ja ungefähr 2/3 unserer Hörerschaft schon persönlich genannt. Ich nenne das letzte Drittel jetzt auch noch. Das sind dann
deine Kinder.
Meine Söhne, genau. Da ist tatsächlich, ich nenne mal namentlich Jakob, Grüße von Papa, wir sehen uns, der in Eichstätt Politik und Gesellschaft studiert und tatsächlich aus Gründen der Allgemeinbildung uns hört, weil er das ganz interessant fand, zumindest teilweise unsere Folgen, glaube ich, interessant
fand. Bei uns kann man was lernen.
Genau, aber der gute Jakob, noch technisch eloquenter als wir beide, hat immer gesagt, die Mikrofonqualität ist derart unterirdisch, dass es ihm manchmal schwerfällt, dabei zu bleiben.
Kann ich ihn total verstehen und das ist ein Schuh, den müssen wir uns ansehen, wahrscheinlich hauptsächlich ich als Online-Chefe, weil
ich habe ja keine Zeit für sowas,
um das genau.
Für unsere HörerInnen klarzumachen.
Ich komme hierher,
rechne mit einer guten Vorbereitung und
der Mann ist einfach so wichtig, also ein Chefredakteur hat für nichts Zeit. Genau, also der kann sich um keinerlei Technik kümmern. Man muss froh sein, dass er überhaupt bereit ist, sich hier einzusetzen.
Die Erkenntnis hätte früher reifen können.
Aber er trinkt zumindest mit mir Bier, das ist auch schon mal was Positives, wahrscheinlich, weil es ja jetzt auch Schluss ist. Aber ja, unsere Technik, da haben wir uns zu wenig drum gekümmert. Wir hatten zwar ein Podcast-Studio, aber spätestens dann mit Corona, was uns eigentlich was gebracht hat, weil die Leute nicht mehr nach Nürnberg kommen mussten ins Podcast-Studio, haben wir dann Zoom als neues Mittel entdeckt.
Und teilweise abenteuerlich, bis sozusagen die Leitung stand, so würde man auf in der alten Sprache sagen.
Das ist richtig, ja. Also es war wirklich abenteuerlich und dann muss man natürlich auch sagen, dass zum Teil unsere eigenen Netzwerke das heimische Netzwerk nicht super funktioniert hat, Leitung überlastet war. Also wir haben mit der Technik gekämpft und haben aber gleichzeitig nicht richtig darauf geachtet, dass die Qualität, die am Ende rauskommt, es läuft ja nochmal durch Programme durch, dass es ein bisschen optimiert wird, aber es hat bei weitem nicht gereicht. Also ich gebe deinem Sohn vollkommen recht, leiste ab bitte. Wir haben jetzt ein Programm im Einsatz, wo das deutlich besser funktioniert. Ich gestehe auch, dass ich jetzt immer wieder mal wirklich ganz bewusst reinhöre und gucke, ob es besser geworden ist. Ich finde schon, wenn es nicht besser geworden ist, dann können unsere jetzigen Zuhörer sich bei uns melden. Das ist uns völlig egal, weil es ist vorbei. Und insofern schreiben Sie uns, geben Sie uns Rückmeldung, ob alles
sinnfrei, okay ist. Sinnfrei, aber willkommen. Ich muss ja gestehen, ich habe passiert mir das manchmal, dass ich einen Text, den ich geschrieben habe, wenn er in der Zeitung steht, nochmal lese. Und tatsächlich habe ich nie auch nur einen unserer Podcasts mir mal angehört. Deswegen konnte ich diese Kritik über Tonqualität auch nie nachvollziehen, weil wenn wir hier labern, ist das ja alles perfekt. Ich verstehe dich wunderbar und du mich. Und vielleicht hätte ich das irgendwann mal tun sollen. Dann hätte ich ja auch wieder, du würdest sagen, Chefredakteurs Attitüde, hätte ich mich leicht getan und gesagt, Matthias, die Qualität muss ja besser werden.
Genau, und mich hätte es überhaupt nicht interessiert, weil mich das nie interessiert hat, was ein Chefredakteur.
Zeichnete den Redaktionsleiter Matthias Obert aus, dass es ihm konsequent wurscht war, wer unter ihm Chefredakteur war.
Dankeschön, du hast es zumindest erkannt. Ich habe ja zu meinem Abschied auch gesagt, bei einer kleinen Abschiedsfeier, die ihr dankenswerterweise besucht habt als Chefredakteure und die notwendigen, ehrenvollen Worte, die ihr gesprochen habt, die Huldigung, ich habe sie entgegengenommen. Habe ich aber auch erwidert, für mich war es einfach eine super Zeit, weil wir eigentlich machen konnten, was wir wollten, weil keiner so recht verstanden hat, was diese Onliner da treiben. Mit dir hat sich das ein bisschen geändert, das gebe ich ja zu, aber vorher war es ja vogelwild sozusagen. Aber ich glaube, wir haben schon unseren Job ganz, ganz gut gemacht, aber insgesamt war es natürlich viel, viel Freiraum, der einfach, der aber auch notwendig war, glaube ich. Aber
genau, es war insgesamt viel Freiraum und viel Pioniergeist. Also ich finde ja schon, dass unser Portal nordbayern.de, das tatsächlich dank dir groß geworden ist, du warst da einer der Gründerväter, kann man so sagen, da haben wir ja eine Reichweite uns erarbeitet, um die uns viele Jahre lang andere Medienhäuser schlicht beneidet haben, weil die erstmal mühsame Aufbauarbeit leisten mussten. Wir waren früh dran mit teils abenteuerlichen Situationen, die du in der Anfangsphase meistern musstest. Und da konnten wir uns schon, finde ich, immer ganz gut sehen lassen. Und ich habe zeitlebens immer mit dem Namen Nordbayern so ein bisschen gehadert, weil ja die meisten Menschen in der Region sich nicht als Nordbayern fühlen, sondern, keine Ahnung, Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken oder Oberpfälzer sind. Aber am Ende war es ein erfolgreiches Projekt und ist es immer noch. Und du kannst insofern beruhigt abtreten, als dein Erbe ja hier bleibt.
Absolut. Den Namen habe ich nicht erfunden. Der kam hier aus dem Haus, weil auch damit habe ich lange Zeit gehadert, respektive nie recht verstanden. Also diese Hauspolitik, weil man ja die Oberpfalz nicht außen vor lassen wollte. Und du warst ja lange Zeit in Neumarkt Redaktionsleiter.
Also mittelfranken.de geheißen hätte.
Ja, wäre aber in vielerlei Hinsicht, ich nenne jetzt nicht den Namen unseres Konkurrenten, der das klüger gemacht hat, aber egal. Mitbewerber ist es, ein Konkurrent und man versteht sich ja auch untereinander. Ich wollte noch auf was anderes raus, Podcast. Also gut, auch da, wir zwei zumindest, was das Haus betrifft, das kann man schon sagen, wir waren halt die Ersten, wir waren damit Pioniere, das ist halt so, ob es gut oder schlecht ist. Aber es gab dann Menschen, die auf einmal den Finger nach oben gestreckt haben und das fand ich sehr, sehr positiv, die gesagt haben, Mensch, warum habt ihr sozusagen nicht mit uns geredet? Wir würden gern auch Podcast machen und wir wurden ja dann auch schnell überholt von erfolgreicheren Podcasts dem eigenen Haus.
Was jetzt keine Kunst ist, dass man uns überholt hat.
Hallo.
Das waren die Podcasts, die mit Konzept vorgingen.
Genau, also, naja gut, beim Club-Podcast, ich will den Kollegen des Sport nicht zu nahe treten, aber ob der Kadepp Club-Podcast, den ich sehr schätze, ob der jetzt ein echtes Konzept hatte,
das Konzept wo er angetreten war, ist. Über die Essensgerichte des Wochenendes nach oder vor den Clubspielen zu berichten. Ist ja heute noch der Hauptinhalt.
Genau, also insofern, ja. Aber das Konzept wurde weder der Geschäftsleitung noch dem Chefredakteur vorgelegt, sondern es wurde einfach gemacht.
Wohl war einzige Chance, dass der on-air gehen konnte, dieser Podcast.
Genau, dann, aber wirklich einer, der mit Konzept, also wir haben ja dann, also wir werden, also du sowieso, du bist ja dann Fehler, also du musst ja dann irgendwann mal Chefredakteur sagen, was geht noch, was geht nicht, weil es geht ja auch um Arbeitszeit, es geht auch um, also Ressourcen, es geht aber auch darum, wie schaut es mit der Reichweite aus, macht es Sinn, ist es für unsere Marke wichtig, ist es für die Reichweite gut, bringt es überhaupt was, die Zeit, die da reingesteckt wird? Und dann war ja die Notwendigkeit für die Nächsten, dass sie Konzepte abgeben. Und genau. Einer davon, und das werde ich auch nicht vergessen, Heiß und Innig, der Partnerschaftspodcast oder Beziehungspodcast, die haben ein Konzept vorgelegt, so richtig mit PowerPoint-Präsentationen, Zielgruppen. Das war wirklich sensationell.
Und beinahe wäre mir ein Logo durchgerutscht, das nicht ganz jugendfrei wäre. Da hadern wir heute noch. Also ich hadere nicht. Ich bin überzeugt, dass das eine richtige Entscheidung war, sondern die Erfinder dieses wie soll man das sagen, leicht schlüpfrigen Logos hadern mit mir und sagen, du böser Chefredakteur, warum hast du das nicht durchgehen lassen? Ich bin dankbar und ich glaube, inzwischen gibt uns der Erfolg der auf der seriösen Schiene unterwegs sein, recht heiß und innig. Da musst du mich
korrigieren. Du hast doch nur Angst gehabt um deinen Job oder was? Also,
naja, so weit wird es nicht gehen, aber ich glaube, es wäre uns als Medienhaus nicht gut bekommen.
Ja, das mag sein.
Jetzt ist unser erfolgreichster Podcast, oder?
Mit Abgründe zusammen. Also unser True Crime Podcast, der dann relativ schnell ich glaube eineinhalb Jahre später nach unserem Start. Also wir waren natürlich schon sozusagen fast ergraut. Dann kam der True Crime Podcast. Natürlich auch im Zuge dieser Welle, der von der Zeit, glaube ich, dann und Hamburger Morgenpost.
Genau, Verbrechen heißt der von der Zeit, ne, der sehr erfolgreich ist. Und wir haben dann, insofern machen wir alles richtig, nicht nur, weil du in Altersteilzeit gehst, sondern wir können gelassen aufhören mit dem Podcast, weil da erinnere ich mich wirklich noch gut dran, da hatten wir ein paar Debatten, bevor es losging und ich habe immer gesagt, du hast ja vorhin geschildert, wir müssen jetzt mal in Vorleistung gehen und was machen, auch wenn uns vielleicht nicht unbedingt jeder zuhören möchte, aber die Anschubfinanzierung, die hat gestimmt, wir haben das Podcasten hier im Haus ins Rollen gebracht und könnten, wer den Konjunktiv wahrnimmt, weiß ja schon, dass es nicht so kommen wird, beide in den Podcast ruhig gehen.
Ja, und da es bei mir unabänderlich ist, stellt sich natürlich die Frage, was macht der Chefredakteur Michael Husarek, wenn ihn sein kongenialer Gesprächspartner verloren geht, wenn er niemanden mehr hat, den er sozusagen in Grund und Boden reden kann, neben seinen Gesprächspartnern natürlich,
Was ja, zunächst mal habe ich tatsächlich mit dem Ruhestand geliebäugelt. Ich habe mein Podcast-Schicksal in die Hände, wie man das so macht als anständiger Mitarbeitender, unserer Produktmanagerin Audio-Video gelegt. Lena Wölki heißt die junge Kollegin und habe gesagt, ich habe fertig, Matthias Obert hört auf. Wir können jetzt Schluss machen. Und die Kollegin hat gemeint, oh, mal gucken, ich drehe da mal ein paar Schleifen. Am Ende kam was raus, was, wenn es dann immer noch hörwillige Menschen gibt, im nächsten Jahr tatsächlich als neues Format über die Bühne geht. Da sitzt mir gegenüber kein in Ehren ergrauter älterer Herr, sondern abwechselnd, zumindest ab und an wechselnd, junge VolontärInnen aus unserem Medienhaus und wir unterhalten uns über Politik. Ich habe meine Zweifel geäußert, ob das sich einer anhören will. Die wurden beiseite gewischt, wie das oft so ist. Jetzt wird es so sein, dass 2024 dieses Format beginnt und ich freue mich in gewisser Hinsicht drauf. Ich werde andererseits dich, Matthias, tatsächlich da sehr, sehr vermissen. Und ja, vielleicht laden wir dich mal ein als Gast in dieses neue Format.
Also wenn,
die Idee entsteht jetzt.
Und, ja, also du drückst, dem Podcast jetzt schon wieder deinen Stempel auf. Ja, genau.
Ich frage natürlich mein Gegenüber, wie ist denn wer?
Ja, ja, für mich ist das natürlich, ich habe ja Zeit dann.
Ja, genau.
Zeit habe ich natürlich nicht. Ich zitiere jetzt meinen Schwager, der mit Beginn seiner Pension damals gesagt hat und alle Leute ihm erklärt haben, du hast ja jetzt Zeit, hat er immer gesagt, mein Tag hat weiterhin nur 24 Stunden, wie vorher auch. Deswegen hat er weder mehr Zeit noch weniger Zeit. Er hat auch nicht, es ist so, wie es ist und nicht verändert.
Aber was
und,
magst du, Matthias?
Ich meine, was treibst du? Ich muss jetzt erst nochmal, ich muss erst zurück noch. So schnell können wir jetzt noch nicht von dem neuen Format weg, weil ich muss noch sagen, gendergerecht hast du ja jetzt schon mal gelernt scheinbar, ne? Die Woll- und Pause.
Absolut. Also, ich wurde diese Tage gelobt. Ich ging fremd bei einem anderen Podcast.
Okay. Da hast du mir gar nichts davon erzählt.
Ja, ich tue jetzt dem Format Unrecht, weil ich den Namen gerade nicht rausbringe.
Das finde ich schön.
Eine sehr, sehr angenehme Gesprächspartnerin, Sandra Voss, das weiß ich noch. Ich weiß nur nicht, wie ihr Podcast heißt. In Feucht sitzend hat mit mir gepodcastet, kurz bevor dieser Podcast, unser letzter hier, entstand. Und die hat gemeint, sie gendern aber sehr konsequent. Und okay. Da waren wir dann rasch bei einer Diskussion über Markus Söder und ein Genderverbot, wo ich dann entgegnete, dass etwas, was gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, gar nicht verboten werden kann. Und es war eine sehr angenehme Diskussion.
Hatte ich mit meinen Studenten in Ansbach auch diese Geschichte, weil das für viele, es ist ja auch gar nicht so trivial, wie man manchmal denkt, aber dieses Gedönse und dieses Getöne, wir schreiben das vor, dass das gesetzlich gar nicht geht. Also an den Universitäten wird es spannend, wenn Söder das vorschreiben will, weil dann geht es um die Freiheit der Wissenschaft und der Lehre, also genau. Ob das überhaupt geht. Bei den Gesetzen kann das tun, ja, aber ansonsten besteht ja keine Möglichkeit, er kann es halt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht vorschreiben und so weiter. Aber es ist natürlich eine aufgeblasene Diskussion und ich muss von mir selber auch sagen, dass ich mir das auch immer mehr angewöhnt habe, umso mehr du mit jungen Menschen zu tun hast oder so, ist das eigentlich, wird das irgendwann mal völliger Automatismus, ohne dass man noch groß drüber nachdenkt.
Es ist am Ende des Tages eine Frage des Respekts vor dem Gegenüber. Wenn es Gegenüber Wert drauf legt, dann ist es für mich nicht schwierig zu gendern. Das tun die meisten jungen Menschen, ergo tue ich's. Und ob das dann die ChristsozialInnen eines Tages auch noch machen, weiß ich nicht.
Ja, jetzt sind wir sogar noch fast bei einem ernsten Thema gelandet. Ja, genau, das
wollten wir vermeiden heute.
Wollten wir eigentlich vermeiden.
Selbst der Alkoholkonsum hält uns nicht ab.
Nein.
Ernste Themen, darauf
darauf ein Schleichstadtbier. Und natürlich, die Frage muss ja immer gestellt werden. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist wahrscheinlich die einfachste und schlichteste Frage, die immer gestellt wird. Was magst du dann, wenn du jetzt...
Welchen Plan hast du?
Den Masterplan Ruhestand? Und das Schöne ist, ich kann sagen, ich habe überhaupt keinen Plan. Also ich werde weder eine große Reise machen, noch werde ich jetzt Dinge erledigen. Also sagen wir mal so, ich werde Dinge erledigen, wo meine Frau sagt, jetzt wird es aber mal gemacht. Das heißt, irgendwelche Mauerschlitze verputzen
oder. Du wechselst quasi den Dienstherrn.
Ich wechsle den Dienstherrn in gewisser Hinsicht, wobei es ist nicht schlimm. Ich habe jetzt keine Liste oder so bekommen, sondern es gibt wirklich zwei, drei Dinge, die ich seit langer Zeit vor mich hinschiebe. Ich bin natürlich handwerklich auch nicht der größte Held und ich werde wahrscheinlich viel Zeit brauchen, um irgendeinen Mauerschlitz zu verputzen und vielleicht muss ich da dreimal wieder rausklopfen, bis
es einigermaßen gerade ist. Das ist die Angst, die ich vor dem Ruhestand hätte, dass ich dann für handwerkliche Arbeiten herangezogen würde und ich habe wirklich nicht nur zwei linke Hände, sondern ich bin derart katastrophal, dass ich alles kaputt machen würde.
Meine Frau unterstellt mir ja sowieso, dass ich Dinge ich könnte sie, also, aber ich mache die so, dass ich es kein zweites Mal mehr machen muss.
Das ist eine kluge Taktik.
Das ist die Unterstellung, was natürlich nicht stimmt. Ich kann es wirklich vieles, funktioniert einfach bei mir nicht. Geht immer in die Hose. Und aber kostet am Ende mehr Geld, als dass wir vielleicht sparen könnten. Egal. Also es gibt keinen Plan, auch von uns beiden nicht, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt in unserem Leben, das haben wir uns schon immer vorgenommen, das konnten wir bislang nicht tun, hat die Zeit gefehlt, hat das Geld gefehlt. Nee, es gibt nichts, sondern einfach mal am 1. Januar, na gut, am 1. Januar muss man sowieso wie immer erstmal ausschlafen und dann am 2. Januar wird man einfach mal gucken, was dann kommt und passiert. Und
ich mache mir keine Sorgen um dich, weil Matthias Obert, das wissen ja unsere Hörerinnen, die denken ja, da sitzt ein seriöser, in Ehren gealterter Online-Redakteur mir gegenüber. Matthias Obert ist das Firebeast der Redaktion.
Oh, jetzt, hallo?
Nach allem, was zu hören ist, übertrumpft er halb so alte Menschen leicht in seiner Standhaftigkeit, wenn es darum geht, eine Nacht durchzuzechen und zu feiern. Und deswegen vermute ich, dass das einer deiner Schwerpunkte werden könnte.
Zu viel der Ehre. Ich bin, muss neidlos anerkennen, dass eine Redaktion, die ja Online-Redaktionen sind meistens die jüngeren Menschen, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du einfach nicht mehr mithalten kannst. Das heißt, ich versuche auf den Feiern schon noch möglichst lang durchzuhalten und auch zu bleiben, aber spätestens, wenn der Abflug in den Club kommt, dann war ich zwar ab und zu noch dabei, aber musste erkennen, ist dann definitiv nicht mehr meine Welt und ich würde ich vielleicht noch 2-3 Stunden am Wirtshaustisch hätte ich noch ausgehalten, aber das ist dann nicht mehr meins. Aber ja, feiern ist wichtig und gehört dazu und das sollten wir auch nicht auslassen. Und da mir zugesichert wurde, dass ich weiterhin auf die Quartalsfeiern der Online-Redaktion eingeladen werde, was mich sehr freut und auch ehrt, werde ich das natürlich auch wahrnehmen. Also
er sagt, der Quartalsfeier, nicht Quartalssäufer.
Genau, das ist ganz wichtig. Genau, tja.
Was bleibt?
Es bleibt der Club. Ich war am Samstag im Stadion.
Ich habe klugerweise zurückgezogen. Also ich hätte, sagen wir mal so, ich habe eine Ehekrise vermieden. Meine Frau hatte Geburtstag am Samstag und nur ich kurz mit dem Spiel gegen HSV geliebäugelt, mich dann anders entschieden. Es war in jeder Hinsicht richtig. Wobei die im Stadion waren, tatsächlich sagen, so schlecht war dieses Fußballspiel
genau. nicht. Genau, also ich war angenehm überrascht. Also dazu muss man noch sagen, dass mir und meiner Frau der Ruf und der Fluch sozusagen zugeschrieben wird und der Fluch hinterher eilt, dass wir immer, wenn wir im Stadion sind, verliert der Club. Und das ist ungefähr seit 5 bis 8 Jahren ist das so. Wir sind nicht so häufig
zum Glück. Statistisch eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit.
Aber wir sind ja, das ist so eine Truppe auch, die sich dann vorher im Landbierparadies trifft. Das sind halt Dauerkarteninhaber natürlich dabei, die jeden Samstag oder jedem Heimspiel vor Ort sind. Und wenn wir kommen, ist jetzt schon immer fatalistisch, ja, ist okay. Wir freuen uns darüber, dass ihr kommt, weil ihr wieder mal dabei seid. Aber wir müssen uns halt jetzt damit abfinden, dass eine weitere Niederlage.
Aber ihr wart quasi schon in angetrunkenem Zustand im Stadion.
Hallo, wir trinken da ein bisschen, ja.
Auch eine gute Taktik.
Genau, aber trotz alledem, das Spiel konnte man mit aller Inbrunst beobachten und es war gut, ich fand es wirklich gut.
Ja, da habe ich Pech, mein Saisonverlauf heuer war ein Derby gegen Fürth, immerhin ein Punkt, dann ein 0-5 gegen Düsseldorf.
Ja.
Vorher noch ein 0-1, glaube ich zumindest, gegen Schalke. Also irgendwie meine Heimbilanz ist desaströs bislang.
Ja, und es hätte ja, also für mich war das so ein Fußballspiel, wie es oftmals die Sprüche, die ja immer wieder fallen, wenn du halt viele Chancen hast und du bringst es nicht rein, dann musst du dich nicht wundern, wenn du am Ende dann das Tor bekommst und in der 80. Minute dieser Treffer war. Ich will nicht sagen, aus dem Nichts, der HSV hat auch seine 1-2 Chancen gehabt, aber der Club hätte halt vorher schon mal sein 1-0, sein 2-0 machen müssen. Ob sie es dann nach Hause gebracht hätten, wissen wir nicht, egal. Aber es hat sich ansehnlich, ich habe wirklich vorher schon Clubspiele in den Saisons vorher gesehen, wo du einfach das Stadion verlassen hast wollen, weil, da sagt man wirklich, du kannst dann die Kreisliga auch anschauen. Das war Kombinierfußball dabei, es war eine schöne Szene dabei, also alles okay.
Dann fragen wir jetzt Matthias Obert eine Frage, die er 240 Mal gestellt hat. Wie geht das nächste Clubspiel aus? Da müssten wir jetzt schon mal wissen, gegen wen es geht.
Ja. Wann geht es nach der Winterpause weiter?
Ja. Ist ja schon eingeleitet, muss ich gestehen, wie gewohnt, schlecht recherchiert, ich weiß es nicht. Wie geht das nächste Clubspiel aus? Das ist ja noch spannender, wenn man nicht weiß, gegen wen es ist. Und wie endet die Saison für diesen Club? Und wann, dritte Frage, gewinnt der Club das nächste Mal gegen den FC Bayern?
Ja, also die Saison, also das nächste Spiel wird der Club wahrscheinlich mit einem grandiosen Unentschieden nach Hause schaukeln. Du schaust jetzt mal
schnell auf die App,
wer es ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird ein Unentschieden sein. Ein 1-1, das ist jetzt mal meine Prognose. Leider wird es der ruhmreiche.
Gegen Rostock, ein Heimspiel gegen Rostock am 20. Januar. Die Rostocker
sind natürlich ziemlich jetzt am Ende angekommen, haben ja vieles verloren, sind glaube ich jetzt Vorletzter oder Drittletzter.
Trainerwechsel.
Ja, hat noch nicht ganz funktioniert alles. Ja, trotzdem, das wird nicht besser wie ein Unentschieden, weil die nächste Plattitüde gegen die schwächeren, vermeintlich schwächeren Mannschaften tut sich der Club ja immer hat. Also, und gegen die
Besseren Verlierte?
Spielen sie gut, verlieren aber dann auch gut, ja. Und es wird nicht besser als der 10. oder 9. Platz werden in der Saison, leider.
Das wäre für mich bitter. Ich habe eine Wette laufen mit meiner Frau, die, sag mal, Fußball-Sachverstand hat, ohne ihr zu nahe zu treten, der noch geringer ist als deiner, Matthias. Und
Johanna, wenn du das hörst, gib ihm eine Kopfnuss
oder was auch immer. Johanna hat noch nie einen Podcast gehört.
Das schneide ich raus und schicke sie als kurzes Autoschnipsel.
Und die hat sich festgelegt, dass es Platz 10 oder schlechter wird, also genau der Bereich, den du jetzt avisierst, dann hat sie die Wette gewonnen und 1 bis 9 wäre ich derjenige.
Und was musst du dann tun?
Wir haben gewettet, wir fahren immer einmal im Jahr nach Österreich, meistens auf eine Almhütte und haben eine sogenannte Almkasse und der Verlierer dieser Wette muss immerhin den stattlichen Betrag von 50 Euro in diese Almkasse einwerfen. Okay.
Ich sage jetzt noch was zu meiner Frau Waller, die über deren Fußball-Sachverstand sage ich jetzt nichts. Es ist nämlich eigentlich bei ihr, es hat nichts mit Sachverstand zu tun, sondern es ist viel, viel schlimmer. Sie hat hohe Sympathie für einen Verein, der wenige Kilometer von hier entfernt in einem komischen Stadion spielt. Und vor allem auch für diese Stadt, die mag sie und verweilt
mein
dort
Gesicht
gerne.
Wird abwechselnd grün und weiß.
Und insofern bin ich sehr gespannt, wie sich unsere gemeinsame Stadionbesuche in Zukunft entwickeln werden. Wir waren im Derby zusammen in Fürth, das Fürth ja dann auch noch dummerweise gewonnen hat.
Also auch, ja.
Es ist nicht immer spaßig sozusagen, wobei sie sagt, sie liebt beide Vereine. Soll mir recht sein, allerdings sehe ich mit großen Bedenken den momentanen Tabellenstand und die Förder scheinen auf einem guten Weg zu sein. Der Club wird sich, es wird nicht unbedingt besser werden, aber was wollte ich jetzt eigentlich raus? Wenn ich mir so lange rede,
du
weiß ich gar
nicht,
was ich
wollte. Wolltest die Prognose noch abgeben, wann der Club den FC Bayern besiegt?
Nein, ich sage noch was dazwischen. Wir können stolz drauf sein, wir haben außer dem Oberbürgermeister von Fürth nie jemanden von der Spielvereinigung oder sonst wie oder einen Sympathisanten der Spielvereinigung. Doch, der Carsten Träger hat, glaube ich, sich geoutet als.
Jetzt muss ich hier kurz mal außerhalb des Protokolls bitte weghören. Den Text über diesen Podcast schreibt mein geschätzter Kollege Alexander Junkuns, der ihn hoffentlich nie anhören wird. Ein überzeugter, eingefleischter Fürther, der mit Entsetzen sich abwenden würde, hörte er denn solche Fürth-feindlichen Aussagen meines Kollegen.
Ja, aber ich darf mir das ja alles erlauben und du kannst jetzt dann mit deinen VolontärInnen gerne jederzeit dir alle Fürther dieser Welt einladen. Wenn du jetzt auf einmal.
Über die Fürther Herzen.
Das wäre ja, naja, ich sag da nichts dazu. Dann ladet mich nochmal ein und dann werde ich euch auseinanderlegen, ne? Also sich hier so dann so willfährig die Kehle hinlegen, diesen grün-weißen Menschen. Der Club wird nächste Saison, wenn die Mannschaft einigermaßen zusammenbleiben wird, um den Aufstieg mitspielen?
Also nicht, weil ja Braun schon nach Frankfurt transferiert ist.
Usun, 8 Millionen.
Und Kastorp weggehen. Also okay, ja, aber red ruhig weiter.
Ja, genau. Also mit dieser neuen Mannschaft, die ein anderer Trainer dann aufbauen. Ich hoffe wirklich, dass sie nächste Saison aufsteigen werden. Und sie werden dann natürlich, es wird so bis ins Jahr 20. Ich gehe offiziell in die, das Rentenalter ist glaube ich 67. Ich würde, wenn ich nicht in den vorzeitigen Ruhestand, in den ich dann tatsächlich ja gehen werde, mit 67, das wäre dann das Jahr, ich kann es gar nicht ausrechnen. Also ich würde mal sagen, so 2028 gewinnt der Club gegen die Bayern in der Allianz, in der Arroganz Arena mit 1-2, also 2-1 werden sie.
Sehr schön. Wir feiern diesen Sieg gemeinsam im neuen Max-Mollock-Stadion. Auch ein Podcast-Partner, den wir häufig haben. Christian Vogel sprach oft von neuen Stadionplänen des dann zumindest erkennbar sein sollte.
Das würde auf jeden Fall, wenn dieses Stadion eingeweiht wird, Christian Vogel noch in irgendeiner, der wird ja dann aus irgendwelchen Gründen auf jeden Fall Ehrenkarten ohne Ende haben. Genau. Die würde er dir zum Teil auch geben und ich würde mich sehr freuen, wenn du daran denkst, dass wir Christian Vogel immer wieder die Gelegenheit gegeben haben, um dieses Stadion in den höchsten Tönen zu leben, voranzutreiben.
Im Grunde sind wir die Architekten des
eigentlich
Stadions.
Eigentlich schon, genau. Genauso damit wie fürs Reichsparteitagsgelände, also da bist ja du, bist ja sozusagen der eigentliche Architekt, Doku-Zentrum. Interim hast du erfunden, mehr oder weniger? Das
ist alles hier in dem Podcast entstanden. Insofern haben wir viele Freikarten gut für die Dauerausstellung im Doku-Zentrum. Die sind womöglich sogar tatsächlich zu kriegen. Und die spreche ich jetzt mal aus, die Einladung im Namen von Christian Vogel für die Stadioneröffnung.
Und der Tiergarten. Im Tiergarten musst du ja auch schon eine Ehrenkarte auf Lebenszeit haben.
Also. Ich bin der Pate der kleinen Löwen.
Und was wolltest du immer? Elefanten wolltest du immer? Ne?
Ich will die Elefanten, genau.
Okay,
die Christian Vogel immer zur Weißglut treiben.
Ich wünsche dir und deinen Volontärinnen viel Glück bei dem Vorhaben, ein Elefantenhaus in Nürnberg zu installieren, das Stadion fertig zu bauen, das Interim aufzubauen und wieder abzubauen und das Reichsparteitagsgelände zu sanieren. Was machst du mit den Kastanien? Lässt sie stehen?
Die lassen wir stehen.
Ah,
schon entschieden.
Jetzt haben wir doch schon noch
was. Wegweisende Kommentare in diesem Medium erschienen, haben den Weg geebnet zum Schutz der Kastanien.
Super. Meine Frau wird es dir danken. Ich danke dir auch. Es war wirklich eine interessante Zeit. Es war oftmals spaßig. Es war oftmals auch, muss ich durchaus sagen, auch anstrengend, manchmal hektisch. Aber es ist gut gegangen. Wir haben was probiert. Es hat länger gedauert, also es hat eine längere Lebensdauer gehabt, wie wir vielleicht selber beide gedacht haben.
Allerdings, das war das Überraschendste an Heucher mal, dass wir tatsächlich über viele Jahre hinweg aktiv waren, bis der jähe Ruhestand von dir dem Ganzen ein Ende bereitet. Ich sage auch danke, es war für mich, das ist wirklich so in meinem Alltag, der irgendwie ziemlich fremdbestimmt ist, immer wirklich eine der schönsten und kurzweiligsten Stunden in der Woche. Und ich werde die vermissen, aber mal gucken, was danach kommt. Bin gespannt auf das Nachfolgeprojekt und ich spreche jetzt die Einladung an dich aus zu dem Podcast, dessen Name noch zu finden sein wird, aber du wirst dabei sein, Matthias.
Wunderbar, vielen Dank dafür. Darauf können wir jetzt mal anstoßen. Wir wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Natürlich schöne Weihnachten sowieso, guten Start im neuen Jahr, einen guten Beschluss, finde ich, ist ein total schönes.
Das ist ein schönes Wort.
Guten Beschluss und dann ein wunderschönes 2024. Und hören Sie sich diesen Chefredakteur an, er ist es wert.
Genau, und ihr habt es geschafft, liebe Zuhörerinnen. Es ist vorbei. Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.